SWR 2 Leben.
Anne ist an den Rollstuhl gefesselt.
Friedrich P. lebt in ewiger
Helmut
Dunkelheit.
Helmut K. sieht trotz seiner Blindheit.
Maria so leidet am Down-Syndrom.
Ständig lese ich solche Sätze in der Zeitung. Wir, also wir Behinderten, kommen darin wahlweise als mitleiderregende, hilfsbedürftige Menschen rüber oder als eine Art Mischung aus Superman oder Wonder Woman. Allerdings sind wir natürlich immer trotz, niemals mit unserer Behinderung, so unfassbar mutig.
Der gelähmte Tom meistert
sein Schicksal. Mutig geht Hanne trotz ihrer Behinderung
durch die große Welt der kleinen Menschen.
Als Kind ist mir das gar nicht so aufgefallen. Klar, ich war blind, das wusste ich. Aber das war nichts, worüber ich viel nachdachte. Ich bin in einem kleinen Ort zwischen Paderborn und Bielefeld aufgewachsen. Als Kind ägyptischer Eltern wurde ich doppelt bestaunt. Meine Mutter, die aus einem Diplomatenhaushalt stammte und sich von klein auf für Musik interessierte, staunte dagegen, dass es in Hövelhof keinen Plattenladen gab und manche die Beatles nicht kannten. Mein Vater war Apotheker und die Nachbarn luden die Vorzeigeausländer gerne ein. Ich lernte also schon früh in der Öffentlichkeit zu stehen. Einerseits machte es mir Spaß, andererseits fragte ich mich sehr schnell, ob es nicht noch interessantere Dinge an mir gab, außer dass ich das schwatte blinde Mädchen mit den Krauszöpfchen war, das trotz ihres schlimmen Schicksals auf Bäume kletterte. Was mir damals eben nicht klar war, die Leute kannten es nicht, dass Behinderte sich so frei in der Öffentlichkeit bewegten. In einem Haushalt, in dem Musik und Kultur so präsent ist wie bei uns, blieb es nicht aus, dass ich anfing, mich auch dafür zu interessieren. Mit 3 hatte ich meine erste Single im Schrank. Musik war Teil von mir, aber nur wenige meiner Freunde teilten meine Leidenschaft. Und so entdeckte ich als Teenagerin den BFBS, den britischen Soldatensender. Ich war 14, als ich die Redakteure und Moderatoren mit maschinengeschriebenen Briefen, Telefonanrufen und Postkarten nervte. Mit Musikwünschen und Ideen. Irgendwann lud mich eine studentische Hilfskraft zusammen mit meiner Mutter ein, den Sender in Köln zu besichtigen. Ich lernte den Programmchef kennen, der mich ins Studio mitnahm, mir alles erklärte, kurzerhand ein Tape einlegte und mich einlud, da was drauf zu sprechen. Mein Englisch war zwar mit 14 noch ziemlich abenteuerlich, aber ich schien ihm zu gefallen. Für mich stand ab diesem Moment fest, ich will Journalistin werden. Als er hörte, wie ich das zu meiner Mutter sagte, fragte er mich, ob ich Lust hätte, an schulfreien Tagen in den Sender zu kommen und mich ausbilden zu lassen. Natürlich hatte ich.
Seit über 10 Jahren war es nicht mehr sonnig auf dem Glastonbury Festival. Es ist berüchtigt für Regen und Schlamm bis zu den Knien. Doch dieses Jahr schwitzen die Besucher in ihren Zelten, die überall stehen.
Ich lernte alles. Von Moderation über Interviewtraining bis zum Medienrecht. Und das mit gerade mal 14. Meine Blindheit war kein Problem, nicht einmal ein Thema. Denn in Großbritannien war es schon damals selbstverständlich, dass behinderte Menschen in der Öffentlichkeit stehen. Mit 22 hatte ich dann mein erstes großes Projekt. Es war ein Riesenevent von Wireless for the Blind. Das ist eine Spendenorganisation, die erblindeten Soldaten hilft. Ich sollte Sponsoren finden, ich sollte Radiobeiträge entwickeln, um das Projekt bekannt zu machen. Ich sollte moderieren. Kaum anders als der leitende Redakteur auch. Und das war ausgerechnet der einzige im ganzen Sender, der ein Problem mit meiner Blindheit hatte. Dave Simon. Oh nein, dachte ich, als ich hörte, dass ausgerechnet wir beide ein Team bilden sollten. Bitte jemand anders, nicht Dave.
I had never worked with anybody.
Ich hatte nie vorher mit jemandem gearbeitet, der eine Behinderung hatte. Und ganz ehrlich, ich hatte anfangs starke Bedenken. Wenn man im Radio arbeitet, hat man ein relativ starkes Ego. Das muss man auch. Ich meine damit ein starkes Selbstbewusstsein. Ich hatte also die Aufgabe, dieses Riesenprojekt zu leiten. Und dann kamst du um die Ecke und hast mein ganzes Konzept durcheinander gebracht. Ich konnte mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, was du dazu beitragen könntest, dass dieses Projekt gut wird.
Heute ist Dave einer meiner engsten Freunde. Damals aber hat es echt gekracht. So sehr, dass wir einmal sogar mit Gegenständen nacheinander geworfen haben und oft die Türen knallten.
Du kamst in den Sender wie eine Naturgewalt. Hattest ein klares Konzept nach dem Motto, das ist das Ergebnis, was ich erreichen will. Egal, was ich dafür tun muss. Du warst anderen gegenüber nicht unsensibel, aber du warst fokussiert. Und das hat mich anfangs überfordert. Ich meine, verdammt nochmal, du hast für das Projekt eine Softwarefirma für Blinde überzeugt, dich für 3 Monate mit einem blindengerechten Arbeitsplatz auszustatten. Das Zeug kostete Zehntausende von Euro. Und ich hätte es damals nie zugegeben. Aber irgendwann wurde mir klar, dass du es schaffen würdest in dieser Branche. Und du hast mir unfassbar viel beigebracht, meine Sichtweise verändert.
Aber genau diese Aufklärungsarbeit kann so anstrengend sein. Sich immer wieder beweisen zu müssen. Erst viel später lernte ich, dass es nicht darum geht, andere zu überzeugen, dass ich gut bin, sondern vor allem meinen eigenen Standards treu zu sein. Ich bin ehrgeizig, das hat nichts mit meiner Blindheit zu tun. Aber genau da liegt das Problem. Als behinderter Mensch kannst du immer auf die Mitleidsschiene setzen, um Hilfe bitten. Das kommt sogar gut an. Aber Ehrgeiz? Eigensinnigkeit und Meinungsfreudigkeit? Das irritiert bei einem behinderten Menschen viel mehr als bei einem Nichtbehinderten.
That you were exactly what Britain and the world needed.
No, I'm not that pretentious.
Noel Gallagher, frontman der Band Oasis. Damals war mir noch nicht bewusst, dass ich in Deutschland eine Pionierin war. Das begriff ich erst, als ich versuchte, mich als Musikjournalistin zu etablieren. Ich war sowohl für die Plattenfirmen als auch für Kollegen ein bunter Hund. Eine Mischung aus Angst vor dem Unbekannten und Unsicherheit schlug mir entgegen. 2001 schaffte ich es dann zu Nordrhein-Westfalens bekanntestem Jugendsender 1Live. Über einen befreundeten Plattenfirmenpromoter wurde der damalige Musikchef auf mich aufmerksam und beschloss, gegen den Widerstand aus dem Sender mir eine Chance zu geben. Ich treffe mich mit meiner Kollegin Stephanie Kim. Damals war sie Promoterin bei der Plattenfirma EMI und war mir von Anfang an sympathisch. Keine Arroganz, keine komischen Blicke. Ja, auch Blinde spüren, wenn sie angestarrt werden. Und das werden sie ziemlich oft, weil alle denken, sie können es nicht sehen. Aber Steffi ließ mich nie spüren, dass ich irgendwie anders war.
Naja, also EMI, wir hatten ja schon Künstler, die als schwierig galten, also gerade viele aus dem Alternative-Bereich und die auch einfach keine Lust hatten auf Promo. Bei dir habe ich immer gemerkt, du hast sie wachgekriegt. Du hast es geschafft, dass sie anwesend waren, du hast es geschafft, dass sie mit dir gesprochen haben. Und das war zu der Zeit noch gar keine Selbstverständlichkeit.
Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, jetzt nicht von den KünstlerInnen, sondern eher von den Menschen, Promotern, RedakteurInnen, was auch immer, dass ich, also es war eine Mischung im besten Fall aus Alien und im schlimmsten Fall, was machst du hier? Also gerade am Anfang, woran meinst du, liegt das?
Du hast es ganz gut beschrieben, also es gab schon eine Voreingenommenheit. Ich glaube, die hatten einfach sehr viele Vorurteile dir gegenüber. Und haben sich natürlich dann auch vielleicht Sorgen gemacht nach dem Motto, also du bist ja immer noch, das ist ja total verrückt, ne? Du bist ja immer noch die einzige Journalistin mit einer Sehbeeinträchtigung oder überhaupt einer Beeinträchtigung.
Und ja, im Musikbereich zumindest.
Im Musikbereich und viele assoziieren ja auch Glamour und Glitz mit dem Musikbereich und dann ist es natürlich total komisch, wenn du da bist und wenn ich als Gastarbeiterkind da bin. Ne? Also wir sind so die zwei Misfits gewesen, die da in der Branche waren.
Mir wird durch unser Gespräch nochmal so richtig bewusst, unter welchem Druck ich mein ganzes Leben lang stand. Denn ganz ehrlich, fast alles, was ich tue, wird unter der Überschrift behindert gesehen. Wenn ich etwas gut mache, dann weil ich so besondere Fähigkeiten oder Kontakte aufgrund meiner Behinderung habe. Wenn ich etwas schlecht mache, dann ist natürlich klar, weil ich blind bin, kann es ja auch gar nicht klappen. Befreundete Kollegen ließen mich wissen, was hinter den Kulissen getuschelt wird. Also wenn Amy als Reporterin zu dem großen Event geschickt wird, wenn Amy den berühmten Künstler sowieso interviewt, könnte der große Künstler beleidigt sein, dass er ausgerechnet einer Blinden das Interview geben muss? Das alles potenzierte sich, als ich meine Komfortzone verließ und beim WDR ein Volontariat begann. Ich wurde einfach so genommen. Ohne Tests, ohne irgendwas. Das war natürlich angenehm einfach, aber ich hätte es mir anders gewünscht. Behinderte Menschen wollen nicht bevorzugt werden. Sie wollen die gleichen Rechte, aber auch Bedingungen haben wie Nichtbehinderte. Auf der einen Seite wurde ich also merkwürdig geschont, auf der anderen Seite musste ich mir immer wieder anhören, was ich alles nicht können würde. Fernsehen geht für Blinde doch nicht. Eine Hospitanz in Brüssel bei den Europakorrespondentinnen. Wo denken Sie denn hin? Sie sind blind. Ich verlor die Lust, wurde faul, benahm mich teilweise auch unfair. Ich war psychisch kurz vor dem Burnout. Wie oft habe ich mir da gewünscht, jemanden fragen zu können, der auch behindert ist und das Gleiche macht oder etwas Ähnliches. Ich suchte Vorbilder oder wenigstens Menschen, deren Erfahrungswerte ich nutzen konnte, fand aber keine. Nach dem Volontariat begann ich meine Karriere als selbstständige Journalistin. Denn ich wollte mich nur dann wieder vertraglich binden, wenn ich das Gefühl hatte, der Sender will mich wegen meiner Leistung und nicht damit sie eine Behinderte für die Quote haben, die aber kaum gefördert oder gefördert wird. Etwa um das Jahr 2008, als mich kaum jemand als Musikfachfrau engagieren wollte, war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Bin ich einfach nicht gut genug? Und warum war der BFBS so viel offener? So kam mir die Idee, mich bei der BBC zu bewerben. Und zwar bei BBC Radio 6 Music, als Musikkorrespondentin in Deutschland. Ich wurde tatsächlich genommen. Ich hatte zwar nicht viele Aufträge, aber die, die ich hatte, machten mir Spaß.
Amy Zaid reports for the Music Week.
Last week more than 20 up-and-coming British bands showed German music.
2011 bekam ich über IJP ein internationales Journalistenstipendium und konnte für 1,5 Monate zu BBC Six Music nach England. Doch um dort arbeiten zu können, brauchte ich einen Screenreader. Das ist eine Software, die den Bildschirm sowohl in Sprache vorliest, oder ihn auf einer Braillezeile in Braille abbildet. Ich erfuhr, dass bei der BBC Screenreader schon Teil des IT-Systems sind. Für die Freischaltung und Schulung in die dortigen Radiosoftware gab es Menschen, die dort extra beschäftigt waren. Allerdings bekam man die Schulung nur, wenn man dort länger arbeitet, nicht für eine 6-wöchige Hospitanz. Doch ich hatte Glück. 2 Redakteurinnen bei Six Music wurden schwanger und die Music-News-Abteilung war massiv unterbesetzt. Mein Redakteur bot mir einen 3-monatigen Vertrag an.
You've done so much work, like for Pink Floyd, for Muse. Is it the same fun?
I know, I find it fun.
Die Zeit dort hat meine Augen geöffnet. Es war Freiheit. Außer mir gab es in der gesamten BBC noch viele Journalisten mit Behinderung. Ich war plötzlich kein bunter Hund mehr. Ich musste nie erklären, ob ich denn sowas trotz meines ach so angeblich schweren Schicksals machen könnte. Ich fragte mich, warum, und fing an zu recherchieren. In Großbritannien gibt es seit 1996 ein Gesetz, das die Rechte behinderter Menschen klar definiert. Eigentlich stehen auch in unserer Verfassung Behindertenrechte, aber hier war alles noch viel klarer definiert. Barrierefreiheit ist dem Gesetz nach Menschenrecht. Fast nichts innerhalb der BBC war nicht barrierefrei. Und zwar nicht nur für mich als Blinde, sondern auch für Rollstuhlnutzende. Es gab sogar eine eigene Abteilung, bei der man als Journalist Arbeitsassistenz oder Gebärdensprachdolmetscher beantragen konnte. So etwas kannte ich aus Deutschland nicht. Obwohl wir 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hatten, die dem britischen Disability Act sehr ähnlich ist und nach der die vollständige Teilhabe an allen Lebensbereichen für behinderte Menschen im Menschenrecht verankert ist, scheint Deutschland noch einiges an Hausaufgaben machen zu müssen. In England wurde mir klar, es geht nicht darum, dass ich oder andere Behinderte Aufklärungsarbeit leisten müssen. Wir können das zwar, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Die sogenannten Barrieren in den Köpfen werden erst dann abgebaut, wenn die politischen Strukturen sichtbar verändert werden. Ich stelle fest, dass es in Großbritannien nicht nur mehr Journalisten mit Behinderungen gibt, sondern auch viele Künstler, Schauspieler, Manager. Ich treffe mich mit Kat Sheridan. Sie arbeitet im Management von Unlimited, einer britischen Organisation, die behinderte Künstler unterstützt und fördert. Sie selbst hat eine unsichtbare Behinderung, hat eine Form von ADHS. Unlimited ist mittlerweile die größte Organisation weltweit, die sich mit dem Thema beschäftigt.
First of all, I can completely understand why people would sit in, you know, in their corner and be angry. I've spent lots of my life.
Ich weiß, wie unangenehm es ist, immer zu kämpfen. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich nicht mehr kämpfen, sondern Leute auf meine Seite ziehen möchte. Ich bin zum Beispiel auch queer und in der Queer-Community haben wir gelernt, Verbündete zu finden. Wir mussten neue Familien finden, da unsere Familien uns nicht haben wollten. Aber deshalb brennen wir doch nicht das Parlament nieder, sondern wir versuchen, Menschen auf unsere Seite zu bringen und ihnen zu zeigen, dass sie sich nicht bedroht fühlen müssen.
And it's about bringing people over into a space where they don't feel threatened by us. What is the reason? Why is the UK?
Warum meinst du, ist Großbritannien uns in den politischen Strukturen voraus? Ich meine, klar, die Gesellschaft ist eigentlich überall gleich. Aber ihr habt wenigstens sowas wie den Disability Act oder den Discrimination Act.
Das liegt, denke ich, vor allem an der starken Behindertenbewegung in Großbritannien in den 70ern und 80ern, die die Politik maßgeblich beeinflusst hat. Ohne diese Bewegung wäre jemand wie ich niemals in der Position, in der ich heute bin. Und dafür bin ich sehr dankbar. Inzwischen muss zum Beispiel jede öffentliche Kunsteinrichtung bei öffentlichen Förderanträgen angeben, wie barrierefrei sie ist und wie zugänglich für behinderte Menschen.
Auch in Deutschland gab es die Behindertenbewegung. Doch anders als in Großbritannien oder den USA scheint sie die Politik weniger beeinflusst zu haben. Der Journalist Dave Simon sieht dafür noch einen anderen Grund.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es uns schlechter als Deutschland. Also brauchten wir so viele Menschen wie möglich, um das Land wieder aufzubauen. Aber wir hatten sehr viele Menschen, die durch den Krieg eine Behinderung haben. Die mussten wir in die Gesellschaft integrieren. Und das wiederum hat unseren Horizont erweitert. Und dann in den 80ern ist uns nochmal sehr klar geworden, dass wir Arbeitskräfte brauchen und dass es sowohl für uns als auch für das Wohlbefinden von Menschen mit Behinderungen wichtig ist, dass sie arbeiten, weil Glück und Selbstbestimmung vor allem durch Arbeit gefördert wird.
Ich wollte eigentlich gar nicht mehr nach Deutschland zurück. Ich war in London glücklich. Doch gerade als ich meine Eltern in Deutschland besuchte, wurde ich krank. Es war eine Autoimmunkrankheit als Folge einer Hirnhautentzündung. Sie legte mich zwischen 2012 und 2019 komplett lahm. Als ich wieder gesund war, stand für mich fest, ich möchte dringend herausfinden, wie man Dinge in Deutschland verändern kann und ob es Verbündete gibt, so wie Kat Sheridan meinte. Und endlich treffe ich auch hier Menschen, die so sind wie ich. Behinderte Menschen, die sichtbar in der Öffentlichkeit stehen, wie Verena Bentele. Sie ist ehemalige Spitzensportlerin, leitet mittlerweile den größten Sozialverband Deutschlands und ist von Geburt an blind.
Der Nachteil ist natürlich, dass man sehr darauf reduziert und ganz schnell natürlich auf dieses Nichtsehen angesprochen wird, weil es einfach auch was Besonderes ist. Der Vorteil ist aber natürlich auch, man ist auch damit eine einzigartige Person mit einer einzigartigen Geschichte, das ist ja auch wiederum ein Vorteil. Und das ist die schwierige Balance, die wir ja immer haben. Ich wäre sicherlich von Adria Nahles nie gefragt worden, ob ich Behindertenbeauftragte der Bundesregierung werden will, wenn ich jetzt nicht eine nicht sehende ehemalige Spitzensportlerin und Personaltrainerin gewesen wäre und politisch aktiv gewesen wäre. Was für mich immer das ganz, ganz Spannende eigentlich ist, die Frage, wie schafft man es eben selber, den Weg zu finden oder das zu finden, was einem gut tut und was man gerne macht und wie geht man damit um, wenn man eben Also ich werde zum Beispiel bei Moderationen von Sitzungen, ich leite oft Sitzungen als Präsidentin des VDK, da gab es am Anfang schon viele Diskussionen. Verena, sollen wir nicht die Sitzung leiten, weil du siehst ja nicht, wer sich meldet. Und sowas ist halt extremst nervig. Also wo andere Menschen beurteilen, was für mich einfach und schwierig ist, was mich total nervt. Und ich habe für mich versucht, einen ganz guten Weg zu finden, indem ich sage, okay, ich mache es natürlich selber, weil es ist mein Job. Als Präsidentin sollte ich hier moderieren und nicht du. Aber wir machen es nach meinen Regeln und die kann man ja so anpassen, dass sie für mich dann wiederum stimmen. Dass die Leute bei mir zum Beispiel, wenn sie sich melden, das akustisch tun und ich mache eine Redeliste und rufe die Menschen auf, die sich gemeldet haben.
Da braucht man aber auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Stehvermögen. Oder in meinem Musikjargon würde ich eher sagen, man braucht die Eier oder Eierstöcke.
Genau, die braucht man auf jeden Fall und man braucht leider auch eine hohe Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, das ist schon auch so, weil es gibt einfach viele Situationen, wo man ja einfach auch in einer Einflussposition andere Menschen zum Beispiel um Hilfe bitten muss. Das ist einfach so. Müssen wir aber halt einfach aus rein praktischen Gründen in vielen Situationen. Wie zum Beispiel bei mir in meinem Job, der viel in der Öffentlichkeit stattfindet, findet viel in großen Gruppen statt. Man kann nicht selber mal sehen, aha, auf der anderen Seite des Raumes steht gerade jemand, der sehr cool aussieht oder die, da würde ich jetzt gerne hin, oder jemand, die gerade nicht im Gespräch ist. Das ist einfach für uns, wir müssen das viel, viel strategischer planen und uns überlegen, wie wir es machen wollen, dass wir die Menschen, die wir sprechen wollen, auch treffen können.
Und man braucht eine gute Arbeitsassistenz oder eine gute Freundin. Also genau. Ich glaube, das habe ich halt auch echt sehr, also gerade im Musikbereich, wo alles, ne, das ist ähnlich, ne? Also man ist auf Konzerten irgendwie und man sieht natürlich jetzt nicht irgendwie, wo irgendwer steht, den man vielleicht kennen könnte oder der wichtig ist, den man vielleicht auch braucht. Das heißt,
den man kennen will.
Genau.
Das Gespräch mit Verena Bentele beflügelt mich, mit noch mehr Menschen mit Behinderung zu sprechen, die in der Öffentlichkeit aktiv sind. Und endlich kann ich auch mal mit einer Kollegin sprechen. Ninia Binias, mit Künstlernamen Ninia La Grande, ist Journalistin, Spoken-Word-Künstlerin und Moderatorin. Seit 10 Jahren hat sie Fernseherfahrung und gilt bei vielen sowohl behinderten als auch nicht behinderten Frauen als Stilikone. Sie ist kleinwüchsig. Seit langem bewundere ich Ninias Arbeit und so treffe ich sie in einem Café in Hannover für ein Gespräch. Wir unterhalten uns lange darüber, dass man uns am liebsten für Inklusionsthemen einsetzt. Also nach dem Motto, für das Interview mit Joe Biden, nur als Beispiel, nehmen wir jemand anderen. Du hast ja genug im Themenfeld Inklusion zu tun. Da musst du nicht auch noch Joe Biden interviewen.
Total. Also man denkt dann, ja, die sind ja jetzt schon irgendwo untergebracht, da müssen sie es bei uns nicht mehr machen. Und eigentlich wäre ja dann Inklusion zu sagen, weiß ich nicht, Ninia La Grande moderiert den Deutschen Fernsehpreis, nur so als Vorschlag.
Ja, in England gibt es das ja so ein bisschen, also ich kenne so ein paar blinde Make-up-Artistinnen zum Beispiel. Es gibt auch blinde Models dort, behinderte Models, ganz viele, auch mit Prothese oder Kleinwüchsige. Und hier in Deutschland, ich habe das letztens gegoogelt, auch für diese Reportage, und ich habe wirklich minimal gefunden. Echt, fast nichts.
Ich bin ja ganz großer Fan von Shannon O'Burke, ein kleinwüchsiges Model, Autorin. Ich weiß gar nicht, was sie alles macht. Sie macht alles Mögliche. Wird regelmäßig ausgestattet von Victoria Beckham, war auf dem Cover der Vogue. Wir beide, ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, kriegen ja schon immer Augenrollen und Herzrasen, wenn jemand davon spricht, wir müssen immer erst die Barrieren in den Köpfen wegmachen. Ja.
Bitte nicht.
Und ich glaube, dass die, sollte es sie denn geben, automatisch verschwinden, wenn wir entsprechende gesellschaftliche Voraussetzungen haben. Und ich glaube, das würde dann halt auch viel, viel schneller gehen, wenn Medien da eine Vorreiterrolle einnehmen würden und sagen, und nicht nur, ich war 2015, habe ich so ein eigenes Fashion-Mag gehabt auf RTL im Jugendprogramm.
Cool.
Und ich war die erste Moderatorin mit einer sichtbaren Behinderung im deutschsprachigen Fernsehen, die nicht über Behinderung gesprochen hat. Sonst tauchen wir immer nur auf bei so Magazinen wie Mensch oder so, also immer in diesem Kontext.
Ja genau, sage ich und erzähle ihr, während ich die Batterie vom Aufnahmegerät wechsle, wie glücklich ich war, als mich der RBB letzten Februar zu einem Showcase zum neuen Album von Depeche Mode geschickt hat. Aber beim abschließenden Beisammensein mit Redakteuren und Plattenfirma war ich unter den Journalisten die einzige Frau, die einzige unter 50 die einzige Woman of Color und definitiv die einzige Behinderte.
Ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor vielen Jahren auf der Republika bei einem Panel. Da ging es auch um Diversität in den Medien. Und da meldete sich eine Frau, die in den Medien arbeitet. Und die sagte, naja, das wäre ja alles schön und gut, aber die Leute würden das nicht sehen wollen. Würden das nicht sehen wollen.
Genau.
Und was ich immer gut machen würde, wäre, wenn Kai Pflaume irgendwo hingeht und behinderte Kinder besucht. Da bin ich ein bisschen ausgerastet und habe dann zu ihr gesagt, naja, ich glaube auch nicht, dass jemand morgens aufsteht und sagt, boah, heute würde ich aber gerne mal so einen Bauern sehen, der sich zwischen verschiedenen Frauen entscheiden muss. Und trotzdem funktioniert diese Sendung, weil die Leute sich daran gewöhnen.
Für mich war dieses Gespräch absolutes Empowerment. Und vielleicht der letzte Baustein, um selbst sagen zu können: Ja, ich bin Amy Zayed. Ich bin Woman of Color, großer Popkultur-Fan. Ich bin modebegeistert und ich bin blind. Und ich habe ein Recht darauf, Journalistin zu sein. Ich habe auch ein Recht darauf, Fehler zu machen, zu scheitern und wieder aufzustehen. Und muss mich nicht allein aufgrund meiner Behinderung dafür rechtfertigen. Ich darf ehrgeizig sein mit meiner Behinderung, niemals trotz. Und ich würde mir wünschen, irgendwann nicht mehr der Alien zu sein und mehr von meiner Sorte da draußen zu sehen. Behinderte als KünstlerInnen, JournalistInnen, PolitikerInnen, SportlerInnen und in anderen öffentlichen Stellen. Vielleicht wird dann auch der Begriff behindert ganz normal werden und hoffentlich genauso wie homosexuell oder heterosexuell, schwarz oder weiß, von allen Wertungen befreit sein.